Wort Gottes befreit, Arabisch 4, oder hatte ich das schon gesagt? Das Wort Gottes befreit oder bringt Befreiung. Johannes 8, 31 und 32. Jesus sagte zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit, seine Worte sind also diese Wahrheit, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. In seinen Worten bleiben, dann wird man die Wahrheit erkennen. Das heißt, da gehorsam sein, wo man erkannt hat. Zuerst Worte aufnehmen, hören, in diesen Worten bleiben, in dem, das man gehört hat, dann wird man die Wahrheit erkennen. Mit anderen Worten, mehr Erkenntnis über Wahrheit kommt durch Gehorsam. Bleiben in dem Wort, das man auch gehört hat, dann wird man die Wahrheit weiter erkennen und die Wahrheit wird frei machen. Das ist immer so. Und es ist nur die Wahrheit, die frei macht. Unwahrheit bindet. Das heißt, macht unfrei. Natürlich, Freiheit ist ja nur das, das innerhalb der Bestimmung Gottes vorhanden ist. Freiheit muss definiert werden. Das Wort Gottes befreit. Und weil es befreit, macht es ruhig und gibt Frieden. Wo ich in Gefahr bin, da ist natürlich Unruhe. Wo aber keine Gefahr ist, wo Freiheit ist, da ist keine Gefahr, wo Befreiung ist, da darf Frieden sein. Und so sagt der Psalmist, Psalm 119, Vers 165, dein Wort bringt Frieden. Großen Frieden haben die, die dein Wort nehmen. Keine Gefahr, keine Bedrohung, kein Gefängnis, kein Tod. Man kann dann ruhig sein, keine Gefahr. Und deshalb kann man auch froh sein. Jeremia 15, Vers 16. Es bringt Befreiung und deshalb dann auch Freude. Dein Wort ward mir zur Freude, als ich es empfing, zur Speise, als ich es empfing. Und dieses Wort hat ihn froh gemacht. Jeremia 15, Vers 16. Es wurde meines Herzens Freude, mein Trost. Fünftens. Das Wort Gottes nährt die Hoffnung, gibt Ausblick nach vorn. Wir brauchen Hoffnung, denn wir sind darauf angewiesen zu wissen, wohin es geht, bevor wir handeln können. Wir sind verantwortliche Menschen, wir werden nicht nur getrieben, wir müssen selbst in die Zukunft hineinsteigen. Wir brauchen also ein Stück Auskunft über die Zukunft, bevor wir handeln können. Wir sind auf Prophetie angewiesen in unserem Wesen. Bevor Sie sich hinsetzen können, müssen Sie wissen, ob es einen Stuhl gibt. Entweder machen ihre eigenen Augen ausfindig, ob es einen Stuhl gibt, oder jemand sagt ihnen, wenn sie blind sind. Aber sie müssen erst Auskunft haben über den nächsten Abschnitt ihres Lebens. Und das ist jetzt ein Stuhl. Ich brauche jetzt einen Stuhl. Oder sie wollen einen Schritt tun. Wohin wollen sie den tun? Sie müssen erst wissen, ob da Boden ist. Ob da eine Gelegenheit ist, zu treten, weiterzutreten, oder ob es jetzt in den Tod geht. Ja? Ist da ein Abhang und werde ich jetzt sterben, wenn ich den nächsten Schritt tue? Sie wollen ja nicht sterben, sie wollen am Leben bleiben. Um also weiter leben zu bleiben, müssen sie ein Stück Zukunft wissen. Und die Zukunft ist diese, dass hier jetzt eine Möglichkeit ist, das sehe ich jetzt. Ich kann da hinsteigen und dann tue ich den Tritt. Aha, jetzt bin ich weiter nach Amerika. Und das ist so ein kleines Beispiel. Aber so ist es überhaupt im Leben. Wir müssen ein Stück Zukunft haben. Ich muss wissen, wann mein Zugwagen weggeht, damit ich ihn kriegen kann. Ja. Ich muss ein Stück Prophetie haben. Und die Bahn prophezeit mir, dass ich dann und dann fahren darf. Wenn ich mich auf der Bahn verlassen darf, auf die Bahn verlassen darf, dann kann ich entsprechend handeln. Wenn die Bahn natürlich erratisch ist und einmal solche Auskunft gibt und einmal solches, ja, das kann man auch ab und zu erleben, dass die Menschen bei der Bahn nicht zuverlässige Auskunft geben, dann wird man unsicher. Oder wenn die Züge nicht rechtmäßig abfahren, ja, dann schließlich sagt man, ja, das ist planmäßig sowieso, aber der ist nie da, zeitig da, sagt man. In Deutschland und in der Schweiz sind möglicherweise Züge meistens zeitig da, da kann man sich mehr oder weniger darauf verlassen. Aber es gibt Länder, wo das nicht der Fall ist. Man könnte sich nicht darauf verlassen. Das ist keine genaue Prophetie. Aber wenn der Herr prophezeit, dann kann ich Hoffnung haben, dann kann ich ruhig sein, dann kann ich den nächsten Schritt tun. Und das bietet seine Auskunft, sein Wort. Sein Wort ist ja Auskunft für mich. Die Schrift ist Prophetie für mich, ein Stück Auskunft, Information, worauf ich mich verlassen kann für die nächsten Schritte. Sie nährt unsere Hoffnung. Paulus sagt, auch das, was geschrieben worden ist für die vergangenen Menschen, auch das dient uns zum Wohl. Da. Römer 15, Vers 4. Römer 15, Vers 4. So vieles zuvor geschrieben wurde, das wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben. Man würde denken, das wäre für die anderen heute gewesen. Aber jetzt sagt Paulus, das ist für uns geschrieben. Die Samuel-Bücher sind für uns geschrieben worden. Das Buch Ruth ist für sie geschrieben worden. Die Könige-Bücher, sogar die Chronik-Bücher, haben sie da. Haben sie die mal gelesen? Erste Chronik. Das ist, was da steht. Schon vergessen. Sie sind durch die ersten 10 Kapitel durchgegangen. Das sind meistens nah. Die ersten 10 Kapitel von 1. Chroniker, der war der Sohn von dem oder der Vater von dem und so weiter. Das ist auch für uns geschrieben. Jemand hat gesagt, seien wir nicht unzufrieden, wenn wir die Schrift lesen oder hören. Es gibt Stellen, wenn wir lesen, die bringen Langeweile. Es ist schwer, da durchzuwackeln. Wenn immer wieder wiederholt, der brachte das Opfer, der nächste Fürst brachte auch dasselbe Opfer und so weiter, oder etwas Ähnliches, dann muss man das alles lesen und das Kapitel ist so lang. Man kann es einen langweilen. Aber wissen Sie, gerade die Texte sind vielleicht Texte, die für einen anderen sehr interessant sind. Man soll nichts weglassen. Man hat herausbekommen, dass es Stämme gibt, die haben großes Interesse an Geschlechtsregister. Die waren vielleicht nicht mit dem Evangelium zu erreichen, aber als sie hörten, da ist ein Geschlechtsregister, dieser Jesus, der hat ein Geschlechtsregister gehabt, oh, da haben sie aufgehorcht. Das ist jemand, der hat eine Ahnengeschichte. Das ist jemand, der ist nicht so nur so aus dem Nichts hervorgekommen. Das ist für die Leute interessant, dann haben sie hingehorcht. Für uns ist das langweilig, ja, wer von uns will schon Geschichte? Wir wollen jetzt. Vergessen, dass das jetzt erst durch das Gestern entstanden ist. Wir hätten heute kein Jetzt, wenn es nicht gestern geworden wäre. Wir sind so kurzsichtig geworden. Das, was zuvor geschrieben wurde, das wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch die Ausdauer und den Zuspruch der Schriften Hoffnung hätten. Wir sollen durch die Schrift Trost und Hoffnung haben. Es soll weitergehen dürfen. Wir sollen eine Zukunft haben. Paulus hört nicht auf, dankbar zu sein dafür, dass wir als Christen eine Zukunft haben. Hoffnung hat mit Glauben zu tun, mit Vertrauen. Und so nährt denn auch die Schrift unseren Glauben. Wie sagt Paulus? Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Das heißt nicht, dass Glaube automatisch geweckt wird oder gefördert wird durch die Schrift. Denken Sie ja nicht, wenn Sie glauben wollen, also dann schlagen Sie Ihre Bibel auf, jetzt kann ich Ihnen ein Stück Glauben holen. Ja. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes und aus der Predigt. Die Predigt kommt ja auch nicht so gleich aus der Bibel heraus. Wenn Sie noch nicht gepredigt haben, dann werden Sie das bald erfahren, wenn Sie predigen müssen auf der Straße. Die Predigt kommt aus dem Wort Gottes, ja, aber Sie müssen tüchtig graben und sie rausholen. Ja. Mitunter müssen Sie die Bibel auch ein bisschen quetschen, bis sie rauskommen. Wirklich studieren, bis Sie rausbekommen, was Sie rausbekommen. Es kommt nicht so von selbst immer. Aber die Wahrheit liegt im Wort Gottes. Und wenn wir uns mit dem Wort Gottes befassen, kann sie unseren Glauben nähren. Wie soll unser Glaube wachsen? Glaube wächst immer durch Tatsachen. Zum Glauben brauchen wir einfach Tatsachen. Glaube ist Wissen. Glaube lebt vom Wissen. Es gibt keinen Glauben, wo es kein Wissen gibt. Sie können nichts glauben, das Sie nicht erst wissen. Das soll ganz deutlich werden. Vergessen Sie das nie. Sie können nichts glauben, wovon Sie nicht überzeugt sind. Sie müssen erst wissen, wenn Sie biblisch glauben. Biblischer Glaube ist nicht Volksglaube oder landläufiger Glaube, wie wir ihn heute oft so kennen. Ich glaube, es gibt morgen schönes Wetter. Ja, aufgrund wovon? Glaube ist nicht eine vage Hoffnung oder ein Denken darüber. Glauben in der Heiligen Schrift muss neu definiert werden, wenn man bis jetzt durch diese Art von Glauben bestimmt war. Ich glaube, darum rede ich, wenn der Psalmist so sagt oder Paulus, dann sagt er, ich bin fest davon überzeugt. Ich habe Gründe, dieses so zu sagen. Erst muss man Beweisführung haben, erst muss man überzeugt sein. Und das tut die Schrift, sie überzeugt mich. Sprüche 22, Vers 19. Damit dein Vertrauen auf den Herrn sei, habe ich heute dich, ja dich, belehrt oder diese Dinge kundgetan. Warum sind die Sprüche geschrieben worden? Damit unser Vertrauen auf den Herrn gestellt sei. Damit wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Das heißt, der Verstand soll sich an Gott orientieren. Er soll gebraucht werden in der Begegnung mit Gott. Er soll nicht in den Abfallkorb geworfen werden. Er soll nicht bei der Tür in die Kirche abgegeben werden. Oder bevor man zum Wort Gottes geht. Der Verstand soll gebraucht werden. Aber mein Verstand ist nicht Gott. Es gibt nichts, das Gott ersetzen könnte. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Kopf. Verlass dich auf den Herrn. Aber tu es mit deinem Kopf. Ja. Denn nur wenn man einen Kopf hat, kann man hören. Die Ohren sind eben da. Das war Sprüche 22, Vers 19. Sechstens, Arabisch 6. Das Wort Gottes bewahrt. Die Schrift kann mich bewahren. Moody soll einmal als Widmung in jemandes Bibel vorn hineingeschrieben haben. Dieses Buch wird dich vor Sünde bewahren. oder die Sünde wird dich vor diesem Buch bewahren. Eins von beiden. Dieses Buch wird dich vor Sünde bewahren. Oder dieses Buch wird, die Sünde wird dich vor diesem Buch bewahren. Sprüche, Entschuldigung, Psalm 119, Verse 9 und 11. Diese zwei Verse sollte man auswendig kennen. Wissen Sie, was 11 und 9 macht? 119. 11 und 9 machen 119. Wenn Sie die nebeneinander stellen, dann haben Sie 119. Können Sie gut behalten. Ja? 119 Verse 11 und 9. Oder 9 und 11. Wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält nach deinen Worten? Wenn er sich ausrichtet nach deinem Wort, dann kann man unsträflich gehen. Vers 11. Dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Aufspeichern, auflagern. Ich komme von der Landwirtschaft in Kanada. Ich habe oft gesehen, wie die Kühe fressen und dann nachkauen. Wissen Sie, wie die Kühe das tun? Wenn sie auf die Weide gehen, sie haben eine lange Zunge. Dann holen sich so das, die Zunge um das Gras und dann wird abgerissen. Aber nicht gekaut, schnell runtergeschluckt in einen der vier Mägen. Und dann später, wenn es genug da hat, dann lagern sie sich irgendwo in einem geschützten, bei einem geschützten Platz. Und da kann man sie kaum finden, wenn man sie sucht. Und dann sind sie da ganz gemütlich und kauen. Manche Leute heute erinnern mich so an eine Kuh. Und wenn sie dann genug haben, dann können sie wieder schlucken. Und dann kommt wieder etwas. Ich weiß nicht, ob die zwei sich treffen da oft unterwegs. Aber dann kommt ein Bällchen aus einem der Mägen hervor. Und das kann man hier direkt sehen. Noch ein Bällchen von früher verschlucktem Gras. Und das wird dann jetzt gekauft. Jetzt können Sie nicht alles verdauen, was ich Ihnen sage. Aber ich hoffe, Sie sind so geschickt wie die Kühe, dass Sie das schnell aufnehmen können und irgendwo verstauen können. Und dass es dann irgendwo einen ruhigen Platz gibt, einen ruhigen Ort gibt, an dem Sie wieder kauen können. Ein Mensch muss wieder kauen können. Wenn er das aber tut, wenn er aufspeichert in seinem Herzen, dann hat er was zu kauen. Aber wenn er nichts aufgespeichert hat im Magen, im geistlichen Magen, dann kann man nicht nachkauen, dann kann man auch nicht bewahrt bleiben. Man braucht etwas Energie, man braucht Vorrat, um vor Sünde bewahrt zu bleiben. Die Sünde, die Bibel bewahrt vor Sünde. Wir brauchen das Wort Gottes. Meinen Sie, Jesus hatte da so eine große, starke Rolle von Bibelworten bei sich unter dem Arm, als er in der Wüste von Satan versucht wurde? Nein, der hat in seinem Herzen aufgespeichert. Und der hat dort parat gehabt eine Menge von Schriftworten. Und er konnte sofort zitieren. Es steht geschrieben. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Das Wort kann uns bewahren vor der Sünde. Und es tut es wirklich. Wenn wir Gottes Wort aufspeichern in unserem Herzen, dann sind unsere Gedanken schon einmal mit anderem angefüllt. Und dann hat die Versuchung nicht mehr so viel Raum. Denn Versuchung beginnt ja im Denken. Passen Sie auf, woran Sie denken. Wenn wir an die Dinge Gottes denken, dann können wir bewahrt bleiben. Rabisch 7. Die Bibel gibt mir Antwort, wenn ich angegriffen werde. Psalm 119, Vers 42. Psalm 119, 42. Dann werde ich etwas zu antworten haben meinen Feinden gegenüber, wenn ich mich auf dein Wort verlasse. Psalm 119, 42. Wenn wir jetzt Bibelverse auswendig lernen, wenn wir uns jetzt füllen mit Gottes Wort, dann können wir eine Antwort haben, wenn wir auf der Straße stehen und uns verantworten haben oder in einer Auseinandersetzung stehen mit unbekehrten Menschen. Gottes Wort kann uns Antwort geben bei der Auseinandersetzung, für die Auseinandersetzung mit Andersgläubigen. Achtens, das Wort kann geistlich aufbauen. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, welches Kraft hat, euch aufzubauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Wer den Weg durchs Leben geht mit dem Wort Gottes, der darf sich darauf verlassen, dass er ankommt. Das Wort Gottes kann mich aufbauen und mich bewahren. Es hat Kraft dazu. Der Vers hier sagt, es hat Kraft, euch aufzubauen und das Erbe zu geben. Die Bibel kann mir das künftige Erbe geben. Das heißt, die Schrift kann mich dahin bringen, dass ich dieses Erbe erlange. Denken Sie ja nicht, dass das so von selbst geht. Kürzlich erzählten uns Freunde von ihren Kindern, die Mutter erzählte von ihrer Tochter, als sie noch klein war. Sie hatten mal gesprochen über Totenauferstehung, glaube ich. Und das Mädchen hatte gefragt, ja, wie ist es denn möglich, dass Menschen auferstehen können aus den Toten? Ja, sagt die Mutter, das ist nun mal so. Gott ist, der kann alles machen. Der kann machen, dass die Menschen dann wieder leben. Das Kind hat es geglaubt. Später hat die Mutter gerade zugehört, als die Tochter mit ihrer Puppe sprach. Da hat die Tochter das alles ihrer Puppe deutlich gemacht, wie das ist, wenn Menschen auferstehen. Weißt du, das macht der liebe Gott so ganz elektrisch. So ganz automatisch, so ganz. Für sie war elektrisch, ja, das war. Gott kann uns bewahren, aber das tut er durch sein Wort. Paulus sagt einmal zu Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 15, das Wort kann dich weise machen zum Heil oder zur Errettung. Brauchen wir denn noch Errettung? Sind wir denn nicht errettet? Nun, wir sind und wir werden gerettet werden. Wir sind gerettet worden, wovon? Sind Sie gerettet? Wovon? Von der ewigen Verdammnis. Werden Sie gerettet? Sünde bringt den Tod. Das ist eine Gefahr. Ich brauche also Rettung von dieser Sünde. Ich brauche Rettung von gegenwärtiger Sünde. Sie ist immer noch da. Ich muss gereinigt werden von allem Leben, das mich gefährden kann. Das ist gegenwärtige Rettung. Aber diese ist allmählich, ja, von Schritt zu Schritt. Progressiv. Ist eine Entwicklung, ein Wachstum. Wachst in der Gnade. Wenn nicht, dann geht es rückwärts, ja, dann geht es zurück. Aber wir können vorwärts kommen in der Heiligung. Wir können täglich gerettet werden von der Sünde. Das heißt, bewahrt bleiben. Bewahrung ist Rettung. Ich habe gestern den Herrn Nägel heißen, habe ihm Herrn Nägele gesagt, Ihr Schal hat mich gerettet, hat meinen Hals gerettet. Das heißt, hat meinen Hals bewahrt. Er ist immer noch nicht ganz richtig. Aber retten heißt bewahren. Wir werden jetzt bewahrt. Und wir werden gerettet werden, sagt Petrus, eines Tages. Von der Gegenwart der Sünde. Wir sind gerettet worden von der Verdammnis der Sünde, von der Strafe der Sünde. Wir werden gerettet von der Kraft der Sünde. Und wir werden gerettet werden von der Gegenwart der Sünde, in uns und um uns. Es wird keine Sünde mehr in uns sein, davon werden wir befreit, gerettet werden. Und es wird keine Sünde mehr um uns her sein. Wir werden befreit sein von der Versuchung von außen. Keine Sünde mehr. In 2. Timotheus 3, Vers 15 sagt Paulus, das Wort Gottes kann dich weise machen hin zur Errettung. Das heißt, wenn Timotheus sich am Wort festhält, dann kann er in der Zukunft mit Bewahrung rechnen, bis er ankommt, bis er eines Tages ankommt. Wir brauchen also in diesem Leben und fürs künftige Leben immer noch Rettung. Hebräer 6, Vers 1 spricht von der Kraft des Wortes, wenn es heißt, dass der Autor weiterführen will im Wort Gottes hin zur Vollkommenheit. Das Wort Gottes kann vervollkommnen, kann also Hoffnung bringen, zukünftige Rettung und Bewahrung. Und letztens, 9. Das Wort Gottes macht fähig zu jedem Dienst, macht dienstfähig. 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17. Alle Schrift ist Gott gehorcht und nützlich. Übrigens, ich habe wieder noch weiter darüber nachgedacht, über dieses Eingehen. Es ist schon ein Unterschied mit diesem Eingeben. Ich bin noch nicht ruhig über dieses Wort Eingeben, als ob das das richtige Wort wäre. Wir hatten verglichen mit einem Computer. Ja. Aber jetzt müssen wir unterscheiden. Das Programm wird dem Computer eingegeben. Da wird dem Computer eingegeben. Aber hier steht geschrieben, die Schrift ist eingegeben. Nicht ist die Bibel irgendwo etwas eingegeben, sondern sie selbst. Das wäre, wie wenn sie sagen wollten, das Programm ist eingegeben. Das heißt, das Programm ist irgendwo hineingetan worden. Das Wort eingeben wird also in 2. Timotheus 3 nicht so gebraucht, wie wir das gebrauchen, wenn wir von einem Computer sprechen oder von irgendetwas, dem wir etwas eingeben. Insofern meine ich, dass das Wort Eingebung nicht ganz richtig ist. Denn so wie wir das heute gebrauchen, müssten wir sagen, die Schrift ist etwas anderem eingegeben. Aber das ist ja nicht, was wir damit verstehen. Wir wollen sagen, die Schrift, der Schrift ist etwas eingegeben. Ja? Und zwar göttliche Autorität oder was immer noch. Und das würde heißen, dass die Schrift erst da war, wie ein Computer selbst erst da ist, und dann wird ihm etwas eingegeben. Das ist aber nicht, was Paulus sagt. Er sagt, er spricht nicht von dem, dass die Schrift geworden ist, sondern wie die Schrift entstanden ist. Das ist ein Unterschied. Wenn wir ein Kind haben, dann kann das Kind etwas werden. Aber es sind zweierlei Fragen. Was wird das Kind oder wie ist das Kind geworden? Verstehen Sie den Unterschied? Wie das Kind entstanden ist, ist etwas anderes, als was das Kind jetzt werden wird. Und die Frage ist nicht, was ist aus dem Wort geworden, was ist aus der Schrift geworden durch Eingebung, sondern wie ist die Schrift überhaupt entstanden? Und sie ist entstanden nicht durch Eingebung, denn sie war ja nicht vorher da. Sie ist entstanden durch Sprechen Gottes. Deshalb es ist schwer, hier ein deutsches Wort zu bekommen. Ja? Das Wort Gott gehaucht ist immer noch das Beste, scheint mir. Das Wort inspiriert meint genau dasselbe wie Eingebung. Ja? Und doch, wir gebrauchen es. Nur wenn wir anfangen, Kananäisch zu sprechen, ist es, was es ist. Man spricht von einer sogenannten Kanaansprache. Das ist die Sprache der Einwohner des Landes. Und da Kanaan ein Bild vom Christentum ist, beziehungsweise vom Himmel oder vom Himmlischen, sagt man, die Christen würden eine Kanaansprache sprechen, eine eigene Sprache, die die Welt nicht verstehen würde. Nun, man muss schon vorsichtig sein, dass man nicht eine Sprache spricht, die andere nicht verstehen können. Man muss schon übersetzen können. Und doch gibt es eine Christentums-eigene Sprache. Das heißt, es gibt Begriffe, die sind dort einfach zu Hause. Ja. Das Wort inspiriert wird also in christlichen Kreisen anders gebraucht als sonst. Inspiriert wird ein Mensch. Aber wir sagen ja, das Wort ist inspiriert. Das ist nicht ganz richtig. Das Wort war nicht notwendigerweise erst da und dann wurde ihm etwas eingegeben, sondern Paulus will sagen, dass das Wort dadurch entstand, dass Gott einmal gesprochen hat. Und auch wenn ein Geschichtsschreiber geschrieben hat, das kommt von Gott, dass er so geschrieben hat. Wie, das wissen wir nicht genau, das können wir nicht genau sagen. Aber wir müssen einfach anhand von 2. Timotheus 3 wissen, es hier wird geschrieben oder gesprochen über die Entstehung der Schrift, nicht über das Werden der Schrift, nicht was aus einer vorhandenen Schrift geworden ist, sondern wie eine Schrift überhaupt entstanden ist. Alle Schrift ist so entstanden, dass Gott gehaucht hat oder gesprochen hat und ist nützlich zum Lehren. Das heißt, wenn wir lehren wollen oder belehrt werden wollen, dürfen wir die Bibel verwenden. Die Bibel ist nützlich zum Lehren. Man muss natürlich aufpassen, dass man die Schrift nicht verkehrt benutzt, wie man das früher vielleicht getan hat. Auch für die rechten Gründe wollte man wohl die Bibel verwenden. Könnte man auch. Man könnte hier sagen, 10 Apostel und 2 Apostel machen 12 Apostel. So wäre sie auch nützlich zum Leben. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Sie ist nützlich zur Überführung, damit man überzeugt wird. Die Schrift bietet Beweise. Die Schrift ist eine Hilfe zur Überführung. Sie will nicht einfach, dass wir nur blindlings glauben. Wozu denn lässt Gott 500 Leute herbeibringen und Jesus sehen, damit sie überzeugt werden von der Auferstehung? Die hätten doch einfach glauben müssen, nicht wahr? Nein, das genügt nicht. Die Leute sollen mit ihren eigenen Augen wissen. Und Paulus darf später sagen, schaut einmal, die meisten von denen leben noch. Geht und fragt sie. Lasst euch überzeugen von irdischen Zeugen. Ihr müsst mir nicht einfach nur so glauben, dass Jesus auferstanden ist. Auch nicht ihr in Korinth, das ist 1. Korinther 15. Ihr könnt nach Palästina reisen, euch da befragen, erkundigen. Die meisten dieser 500 Leute leben noch. Das ist eine große Bande von Zeugen, eine große Schar von Zeugen. Die können euch überzeugen. Fragt den einen und den anderen. Das Zeugnis wird übereinstimmen. Jesus ist einmal wirklich auferstanden. Und wenn man damals Kameras gehabt hätte, hier, dann hätte man das aufnehmen können. Ja. Das wäre nicht nur ein Phantom gewesen. Das wäre etwas Richtiges gewesen. Jesus, das heißt, Gott macht sich Mühe zu überzeugen. Selbst bei Thomas, der die Rüge bekommt. Warum bekam er die Rüge? Kennt ihr die Geschichte von Thomas? Wem hat er nicht geglaubt? Die hatten ihm was erzählt, dass Jesus wieder da war, dass er auferstanden sei. Ja, warum als er dann seinen Jüngern, den anderen Jüngern glaubt. Ja, aber das weiß er ja nicht, ob sie es erlebt haben oder nicht. Zu dem Zeitpunkt nicht, ja. Aber erst als er wieder da war, ja. Aber als er da war, hat er ihm zuerst die Rüge gegeben. Er hätte oder hat ihm die Rüge, bevor Jesus da war, hätte er glauben sollen. Ja. Warum hätte er den anderen Kollegen glauben sollen? Ja. Nun, dann hätte er der Schrift geglaubt. Aber jetzt ging es um das Zeugnis der Jünger. Ja. Die Jünger sagten, nicht nur die Schrift, sondern auch die Jünger sagten, sie hätten ihn gesehen. Und das hat er nicht geglaubt. Es geht um das Zeugnis der Jünger, nicht um das Zeugnis von Jesus. Hätte untereinander mehr Vertrauen sein sollen. Das heißt, Thomas hätte den anderen mehr vertrauen sollen. Warum hätte er ihnen mehr vertrauen sollen? Sind Glaubensbrüder, das meinst du. Muss man dasselbe glauben wie ein anderer. Entschuldigen Sie, aber es soll eine Hilfe sein. Jesus rügt ihn dafür, dass er den Jüngern nicht geglaubt hat. Dafür bekam er den Rügen. Das hätte er tun sollen. Andere Frage, warum nicht? Genau das, weil man es erfahren hat. Man ist nie enttäuscht worden. Deshalb. Wir glauben, weil wir die Erfahrung gemacht haben. Das Kind schreit, wenn es klein ist, hat nicht Vertrauen. Hat kein Vertrauen, dass die Mutter wieder mit der Brust kommt. Oder mit der Flasche. Und dann schreit es. Aber je älter es wird, je länger die Zeitspanne zwischen Hunger und Schreien. Weil es aus der Erfahrung merkt, ja, ich bekomme schon. Und wenn es dann noch älter wird, dann kann es aufhören zu schreien. Dann kann Gespräch anfangen und dann lernt es mit der Erfahrung, ja, man kann auch stundenlang warten, es gibt schon zu essen. Und wenn ständig Freundlichkeit und Güte da ist von Seiten der Eltern, dann wird eine Vertrauensbasis aufgebaut. Wenn das Kind nie enttäuscht wird, dann lernt es weiter zu vertrauen. Wenn dann eines Tages die Mutter sagt, bleib nur da, ich komme wieder. Das ist eine neue Erfahrung. Das ist, die Unruhe kommt schon. Aber die Mutter hat gesagt, und sie hat noch nie ihr Wort gebrochen. Also, ich muss jetzt warten. Das kannst du, musst nicht verzweifeln. Und dann kommt die Mutter zurück, ah, jetzt ist sie wieder da. Ja. Jetzt ist wieder eine neue Erfahrung da. Und das nächste Mal kann die Mutter etwas länger wegbleiben. Und das Kind. Vertrauensbasis aufgebaut. Thomas hatte nicht genügend Grund aus seiner Erfahrung mit den anderen Jüngern dieser Maßnahme. Sie anzuzweifeln, wie er das jetzt tat. Er hatte gute Erfahrungen gemacht mit seinen Brüdern. Und er hätte jetzt aufgrund dieser Erfahrungen schon besonders Grund gehabt müssen, ihr Wort zu bezweifeln. Natürlich, das spielt alles eine Rolle, was sie gesagt haben, was Jesus verheißen hat und so weiter. Das spielt schon eine Rolle. Aber es geht darum, dass wir hier erfahren oder was wir heraus lernen wollen. Ja? Die Bibel sagt, gibt uns zu verstehen, wenn Zeugen da sind, dann dürfen wir glauben, es sei denn, wir Grund haben, sie in Frage zu stellen. Und deshalb müssen wir glaubwürdige Zeugen werden. Und deshalb braucht es oft Zeit, damit die Leute uns kennenlernen, bevor sie unser Wort uns abnehmen können. Ja? Denkt nicht, dass das immer so schnell geht mit den vier Gesetzen. Sie begegnen einem fremden Menschen und sagen, hier darf ich 5 Minuten mit Ihnen über Gott sprechen. Und dann, das kann möglich sein, wenn Voraussetzungen da sind, dann können Sie ihn in 5 Minuten vielleicht zum Herrn führen. Aber die meisten Leute heute sind doch dermaßen enttäuscht bzw. desinformiert oder uninformiert, dass es eine Zeit braucht, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Vertrauensbasis aufzubauen. Und gerade da ist Gemeinde Jesu heute gefordert. Wir müssen es neu lernen, Freunde zu machen unter unbekehrten Menschen. Wir müssen neu lernen, das Vertrauen von unbekehrten Menschen zu gewinnen. Und das braucht Zeit. Da müssen wir lernen zu sprechen über prosaische Dinge, über Autos, über Kinder und über weiß was. Ja. Wir müssen uns erst lernen, uns zu erzählen über irdische Dinge. Man kann also so geistlich werden, dass man sich nicht mehr über eine Blume erhalten kann. Man kann so geistlich werden, dass alles andere also wirklich irdisch ist, prosaisch und vergänglich ist. Und damit will ich mich nicht abgeben. Warum können Sie über das Wetter sprechen? Weil das Wetter von sich über das Wetter zu sprechen, mit jemandem. Und da natürlich müssen Sie irgendwo die Kurve kriegen, ja? Nicht zu spät. Es kann vielleicht eine Zeit lang dauern, wie bei dem Pfarrer, bei dem die Gemeinde noch die Geduld verloren hat. Der hat sich mit einem Trinker angefreundet und die Leute in der Kirche dachten, ja, was wird das jetzt aus unserem Pfarrer? Und er ist immer wieder mit ihm. So hat Ausflüge mit ihm gemacht und so weiter. Unser Pfarrer, der wird rückfällig. Eines Tages kommt dieser Trinker zum Glauben. Der Pfarrer hat sich Zeit genommen für das. Und die Leute konnten das nicht verstehen. Der hat sich wirklich Zeit genommen. Ein Schaf, es lohnt sich, die 99 zu verlassen. Einmal ihr Misstrauen, ihre Missgunst einzuholen, bis das eine gefunden wird. Also zur Überführung. Zur Zurechtweisung, wenn wir abhören, kann die Schrift uns zurechtweisen. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wozu? Damit der Mensch Gottes. Was ist ein Mensch Gottes? Was ist ein Gottesmensch? Haben Sie den Ausdruck schon mal gehört? Das ist ein Gottesmann. Haben Sie deutsche Grammatik gelernt? Welches Geschlecht hat Gott? Grammatisch. heißt es, der Mensch Gottes. Jetzt deklinieren Sie mal Gott. Der Gott? Wisst ihr, was Deklination ist? Nicht. Wie sagt man das auf Deutsch? Nicht einem Herrn. Wie? Wie gelernt? Deklinieren. Also, Gott deklinieren. Er kann das. Ja. Die letzten zwei umgekehrt. Der Gott des Gottes, dem Gott, den Gott. Dem ist oder war. Kennst du es noch? Jetzt kommt es zurück, ja. Das sind die Fälle. Vier Fälle. Der Gott, erster Fall, des Gottes, zweiter Fall, dem Gott, dritter Fall, dem Gott, vierter Fall. Welcher Fall ist Gottes? Sächlich ist Geschlecht. Fall. Welcher Fall ist Gottes? Nichts brauchen Sie in der Bibel. Sie sind gleich beim Gebrauch der Bibel gekommen. Jetzt sind wir noch bei dem Wert der Bibel. Aber wenn wir die Bibel gebrauchen wollen, müssen wir Grammatik kennen. Ja? Welcher Fall ist Gottes? Also noch einmal. Der Gott des Gottes, dem Gotte, den Gott. Zweiter Fall. Welcher Fall ist Gottes bei Mensch Gottes? Welcher Fall ist das Wort Gottes bei dem Ausdruck Mensch Gottes? Immer noch zweiter Fall. Immer noch zweiter Fall. Gottes ist einfach von Anfang bis Ende zweiter Fall. Was bedeutet der zweite Fall? Wozu wird er verwendet? Um Besitz anzunehmen.